Vielleicht habt ihr den Text aus der Lesung noch ein bisschen im Ohr, den wir eben gehört haben. Ist das nicht, wenn man diesen Text sich so vor Augen führt, eine seltsame Ostergeschichte oder vielleicht eine unerwartete Ostergeschichte? Die Lieder, die wir im Gottesdienst gesungen haben, bis eben zu dieser Aussage, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nachdenklich, aber auf jeden Fall fröhlich, freudig über das, was geschehen ist. Ostern ist ja eigentlich ein fröhlicher Tag, oder so denken wir uns dieses Fest. Ostern, ein Fest der Freude, ein Fest der Auferstehung. Jesu Christi, wir feiern den Sieg Gottes über den Tod. Wir feiern die Hoffnung der Auferstehung der Toten. Und wir hören jetzt von den ersten Zeugen, die diese Auferstehung ganz hautnah mitbekommen haben. Sie gingen hinaus, sie flohen von dem Grab, Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Wenn man das mal so einen Moment auf sich wirken lässt, ist das eigentlich ein eigenartiger Text für einen Ostergottesdienst, so zumindest vielleicht von der Vorstellung her. Markus ist hier sehr zurückhaltend in dem, was er schildert. In ganz, ganz wenigen Worten und Sätzen wird das geschildert, was zu sagen ist. Kein Wort von der Osterfreude. Nicht ein Wort. Kein Wort so von dieser Begeisterung. So in diesen neueren Liedern und Chorussen kommt das ja manchmal so durch. Und ich denke, das ist auch gut, dass wir auch unserer Freude irgendwie Ausdruck verleihen. Aber in diesen Auferstehungstexten des Neuen Testaments ist von dieser Freude zunächst einmal wenig zu sehen. Diese Begeisterung, Jesus lebt, mit ihm auch ich, das hat sich im Laufe der Zeit bei den Christen dann erst durchgesetzt als Erkenntnis, als Wissen. Ja, deswegen ist Jesus gestorben. Aber zunächst einfach mal erschrecken, entsetzen, zittern über das, was geschehen ist. Und auch die Frauen, die zum Grab gehen, die dieses Trauerritual vollziehen wollen, die einfach trauern wollen. Sie begegnen dem leeren Grab und sie haben keine schnelle Antwort darauf. Da wird nicht einfach mal unüberlegt Halleluja gleich gerufen. Jesus ist auferstanden, er lebt. Das, was sie da sehen, das lässt sie zutiefst nachdenklich zurück. Zu sehr waren wahrscheinlich ihre Gedanken auch einfach noch von Trauer und von den eigenen Sorgen ergriffen und erfasst, dass sie so weit vielleicht gar nicht denken konnten. Und man hat so den Eindruck, ja, die Wirklichkeit hat sie schon längst eingeholt. Sie stolpern dieser Wirklichkeit irgendwie hinterher, ohne auch nur annähernd zu begreifen, worum es hier eigentlich geht in diesem Ostergeschehen. Markus und auch die anderen versuchen das uns plastisch, kurz aber plastisch vor Augen zu führen. Sie gehen hinaus zum Grab, sie machen sich Sorgen, wer wird uns wohl diesen schweren Stein da wegrollen? Sie hatten gar keine Antwort darauf, sie wussten gar nicht, wie das sein sollte. Und sie kommen hin und finden dieses schwere Ding schon zur Seite gerollt. Der Weg ins Grab ist frei. Aber im Grab, da sehen sie keinen Leichnam mehr, keinen, der in Leichentücher gehüllt wäre, sondern da sehen sie, Markus spricht nur von einem Mann oder von einem jungen Mann, ein Jüngling, der da sitzt. Die anderen Evangelisten reden von einem Engel. Selbst das war den Frauen vielleicht im ersten Moment gar nicht klar. Da ist jemand, da sitzt jemand und ein fremder Mensch, ein fremder Mann in dieser Grabhöhle. Und er gibt ihnen auch gar nicht sonderlich Mühe, zumindest schildert das Markus gar nicht, sonderlich Mühe zu erklären und ihnen, bei ihnen Verständnis zu wecken für das, was geschehen ist, für das, was sie verstehen sollten. Er ist weg, er ist auferstanden. Sagt seinen Freunden, sagt den Jüngern, geht nach Galiläa und dort werdet ihr ihn sehen. Kurz und knapp, diese Botschaft kriegen die Frauen mitgeteilt. Mehr berichtet uns Markus nicht und auch die anderen Evangelien reden nicht von großen, langen Erklärungen. Und die Frauen, geschockt und furchtsam, nach wie vor. So erzählt uns Markus diese Geschichte. Und ich denke, das passt gut so in den Gesamtzusammenhang seines Evangeliums, was ja doch sehr kurz und knapp gehalten ist, viel kürzer als alle anderen. Aber er berichtet uns in vielen unterschiedlichen Geschichten und Begebenheiten eigentlich immer wieder davon, wie die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, schnell am Ende waren, überfordert waren mit dem, was Jesus gesagt hat, überfordert waren, wie Jesus gelebt hat, wie er Leben gestaltet hat. Und ja, man hat immer so den Eindruck, da geht einer voraus und die Menschen haben einfach Mühe nachzukommen, vom Verständnis, vom Wesen, vom Leben und von ihrer Tat. Sie sind einfach irgendwie froh, mit dabei sein zu können. Und sie folgen nach oder sie stolpern hinterher. Ich finde dieses Bild eigentlich sehr schön. Die ersten Zeugen der Auferstehung. Ich muss gestehen, wenn ich so drüber nachdenke oder ohne, dass man jetzt groß einen Bibeltext liest und darüber nachdenkt, man stellt sich diese ersten Zeugen der Auferstehung eigentlich doch ein bisschen anders vor. Das ist doch alles sehr, 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 sehr menschlich, sehr, sehr nüchtern, was hier geschildert wird. Wie uns Markus diese Menschen hier schildert. Ich habe so den Eindruck, wenn wir an die ersten Christen denken, sei es die erste Gemeinde, die Jünger, dann denken wir immer so an diese göttlichen Eliteeinheiten, die durch das Land gezogen sind, das Evangelium gepredigt haben. Aber wenn man das Evangelium so liest, dann wird deutlich, die Menschen waren ganz anders. Die waren einfach so, wie du und ich, mit den gleichen Fehlern und Schwächen, die gleichen Versager, hin und wieder mal ein Geistesblitz, ein Highlight gehabt und Jesus vertraut, aber in der Regel hinken wir doch weit hinter dem her, was Jesus sich eigentlich denkt und was Jesus gelebt hat. Und genauso werden uns diese Menschen hier auch geschildert. Das Entscheidende, auch in diesem Auferstehungsgeschehen, geht eben nicht, und das finde ich sehr tröstlich und sehr beruhigend, das Entscheidende geht eben nicht von uns Menschen aus. Die Menschen tun im Endeffekt nichts dazu. Das Entscheidende ist, dass Gott handelt, ohne unser Zutun, ohne dass wir das verstanden hätten oder verstehen müssen. Aber doch kommt es uns zu gut. Doch wird Gottes Liebe daran deutlich für uns. Ich habe es fast so ein bisschen empfunden. Markus erzählt diese Geschichte, ja, sehr, sehr ehrlich. Fast ein bisschen peinlich für die, die Jesus jahrelang kannten, ihm nachgefolgt sind. Und im Endeffekt haben sie vielleicht genauso wenig verstanden, wie ich das verstehe, was da wirklich passiert ist an Ostern, an diesem ersten Osterfest. Wie man sich das wirklich vorstellen muss, wie man das versuchen soll, zu erfassen und zu begreifen, was da geschehen ist. Aber genau für solche Menschen ist Jesus gestorben. Genau für die, die es eben nicht erfasst haben und nicht begriffen haben und die hinterher sind und an Jesus und an seiner Herrlichkeit einfach scheitern müssen. Genau für solche Menschen ist Jesus gestorben. Genau für solche Menschen hat Jesus Leid und Not auf sich genommen, um uns, um diese Menschen von ihrem Leid und ihrem Elend und ihrer Trauer zu befreien. Markus schildert uns keine Freude, keine Osterfreude, die wir vielleicht erwartet hätten, sondern Fassungslosigkeit und Entsetzen und Zittern. Und dieses Ostergeschehen ist für die Menschen damals offensichtlich ein ganz, ganz großes Geheimnis. Und wenn ich da so drüber nachdenke, dann habe ich manchmal den Eindruck, ja, wir waschen das vielleicht auch so ein bisschen weich in unseren Gottesdiensten. Wir haben schnell die Antwort parat, ja, Jesus ist auferstanden, er lebt für uns. Sicherlich ist das so. Aber wer hätte es wirklich begriffen, worum es hier geht? Wenn man diese Texte mal so wirklich auf sich wirken lässt und sich bewusst macht, ich denke, da ist eine Tiefe drin, die wir eben im Endeffekt nicht erfasst haben. Und es geht weit über dieses butterweiche Verständnis, was wir manchmal haben, Jesus liebt uns und wir müssen nur zu ihm kommen und er ist auferstanden für uns, hinaus. Da ist einer, der war wirklich tot. Da ist einer, der hat den Tod geschmeckt und der ist zum Leben zurückgekommen. Wer kann sich das wirklich vorstellen? Vielleicht in dieser ganzen Haltung, in dieser Trauer und Furcht, haben die Menschen damals von der Tiefe des Geschehens vielleicht mehr erfasst und mehr begriffen, als wenn wir oberflächlich von Freude reden. Ich will das gar nicht kritisieren. Ich freue mich da auch drüber. Und trotzdem frage ich mich, habe ich die Tiefe dessen, was geschehen ist, begriffen? Und das, was diese Menschen erlebt haben, geht über das hinaus, habe ich den Eindruck. Über das, was ich sehe, was ich glaube, was ich so meine Erfahrung nenne. Und Jesus Christus ist ja nicht einfach nur wiedergekommen, auferstanden von den Toten. Er hat sich ja offensichtlich auch verändert. Paulus spricht in dem Korintherbrief davon, diejenigen, die auferstehen, werden eine neue Kreatur sein. Sie werden einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib haben. Und offensichtlich war das bei Jesus doch auch so. Denn seine Jünger und die Frauen und wer ihm so begegnete, sie erkennen ihn manchmal und dann erkennen sie ihn nicht. Und es ist irgendwie eigenartig. An seinem Verhalten, an seinem Wesen erkennen sie ihn, an seinem Äußeren offensichtlich nicht so unmittelbar. Es ist etwas ganz Besonderes geschehen durch diese Auferstehung, durch dieses Neuwerden. Jesus ist auferstanden von den Toten. Machen wir uns das einfach mal bewusst. Das feiern wir an Karfreitag und an Ostern. Das, was da geschehen ist, und es geht ja über das hinaus, was Jesus betrifft. Das, was da geschehen ist, ist das Gericht Gottes an dieser Welt, an dieser Menschheit. Deswegen ist Jesus gestorben. Es geht hier um Gottes Rettung, seine Rettungsaktion für uns Menschen, für diese Erde. Gott richtet in seinem Sohn die Menschheit. Gott gibt sich stellvertretend für seine Kinder, für seine Menschen in den Tod. Der Tod ist besiegt. Die Bosheit, die Sünde, die ist am Ende. Er hat die Sünde getragen, seine Liebe hat den Tod überwunden. All das sind Aussagen, die wir machen können, worüber wir uns freuen können. Und im Endeffekt bleibt man doch wieder staunend davor stehen und muss sagen, na, eigentlich habe ich auch das nicht wirklich begriffen. Was für eine Kraft liegt in diesen Ostergeschichten, wenn das, wie es da geschildert ist, wirklich so passiert ist. Ich weiß, wir glauben das. Und trotzdem muss man sich's vielleicht manchmal einfach bewusst machen, was da geschehen ist, was da wirklich die Menschen erlebt haben. Diese Kraft, die in all dem steckt. Jesus hat den Tod, die Schuld, die Sünde überwunden. Was das für eine Auswirkung für mein Leben haben könnte, wenn ich das wirklich immer so für wahr halten würde, so in Anspruch nehmen könnte, dass Jesus für meine Schuld, für mein Versagen, für meinen Streit und meine Bosheit und Hoffnungslosigkeit gestorben und auferstanden ist. Luther hat es mal so formuliert in einem Lied: Wäre er nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen. Eine ganz einfache Konsequenz: Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, gäbe es für diese Welt mit all ihren schönen und schwierigen Dingen keine Hoffnung. Diese Welt würde gnadenlos untergehen. Und Gott hat dann nicht nur einfach irgendwie etwas dargestellt, seine göttliche Macht, seine Fähigkeiten. Es ging, als Jesus gestorben und auferstanden ist, es ging um mich. Es ging um dich ganz persönlich für jeden Einzelnen. Das war der Grund, warum Jesus gestorben und auch auferstanden ist. Und je länger ich drüber nachdenke, kann ich das verstehen, dass die Frauen damals nicht gleich Halleluja geschrien haben und ein fröhliches Lied angestimmt haben, sondern dass sie einfach zutiefst überwältigt waren und beeindruckt waren von dem, was da geschehen ist. was ihnen da widerfuhr, was ihnen da zugemutet wurde zu glauben. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie sie kannten, wie sie sich die Welt vorgestellt haben. Die Gesetze, nach denen alles funktionierte, waren plötzlich auf den Kopf gestellt. Der Tod ist nicht das Letzte, der Tod ist überwunden. Schuld wird vergeben. Das sind ganz neue Perspektiven. Ich glaube, wenn man das wirklich versucht wahrzunehmen, dann tut sich ein Abgrund auf zwischen uns und zwischen Gott. Was da geschehen ist, das ist unerreicht und unverständlich. Und ich glaube, diesen Abgrund zwischen uns und zwischen Gott, der wird durch das, was an Ostern geschehen ist, geschlossen. Und ich glaube, wir können das nicht einfach so in irgendeinem Bekenntnis, in irgendwelchen Sätzen kurz und schnell formulieren, was da geschehen ist. Das ist tief, das ist wundersam und das ist wirklich schwer in Worte zu fassen und zu begreifen. Aber hier ist jemand am Werk, der es wirklich gut mit uns meint, von ganzem Herzen. Und der diesen Abgrund zwischen Gott und Mensch wirklich schließen kann, oder sagen wir besser, geschlossen hat. Aber vielleicht halten wir in unserer Vorstellung diesen Abgrund oder diese Spannung einfach auch so ein bisschen wach, bei aller Freude über die Erlösung und über unsere Beziehung zu Christus. Diesen Abgrund, der uns eigentlich in unserem Menschsein zutiefst von Gott trennt. Unsere Logik, unsere Erfahrung ist an dieser Stelle machtlos, wenn es darum geht, die Erlösung Jesu zu erfassen. Und das ist etwas, da sind sich alle vier Evangelien, alle vier Schreiber der Evangelien einig. Niemand konnte das damals glauben. Niemand konnte das wirklich verstehen, worum es geht. Die Frauen, die laufen los vom Grab und erzählen das den Jüngern. Und die Jünger haben es nicht geglaubt. Und die Jünger erzählen das dem Thomas. Und der Thomas hat auch nicht geglaubt. Erst wenn ich meine Finger in seine Wunden legen kann, dann. Oder denken wir an die beiden Jünger, die auf dem Weg sind nach Emmaus. Sie erzählen Jesus ihr Leid. Sie erkennen ihn erst gar nicht. Sind blind und erst am Brechen des Brotes, beim Abendessen, da entdecken sie, wer dieser seltsame Reisende dann doch gewesen ist, der mit ihnen unterwegs war. Und ich denke, das ist typisch für diese Geschichten der Auferstehung oder Maria am Grab, die Jesus für den Gärtner hält. Das ist typisch. Sie bekommen es gesagt von unterschiedlichen Personen, von Jesus selbst, von den Engeln, von anderen Menschen und sie können es eigentlich gar nicht glauben. Und erst in dem Moment, wo sie selbst ihre Begegnung mit Jesus haben, in dem Moment, wo Jesus sie selbst anspricht, da wird aus diesem Zweifel, aus diesem Unverständnis glauben. Da beginnen sie, ich will nicht sagen zu verstehen, ich weiß nicht, ob es zu verstehen ist, aber da beginnen sie Vertrauen zu entwickeln zu diesem Jesus, den sie da plötzlich entdecken und sehen. Ich glaube, diese Ostergeschichte, die bringt eine riesige Spannung in unser Leben, unser Denken, unser Empfinden, all das, was wir für richtig halten, wird durch diese Geschichte auf den Kopf gestellt. Und mir geht es eigentlich immer wieder so, wenn es um die Auferstehung geht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass uns verheißen ist und versprochen ist, wir dürfen das glauben, dass jeder, der an Christus glaubt, dass jeder, der sein Kind ist, am Ende der Tage auferstehen wird zu ewigem Leben. Also mir geht es immer wieder so, das ist eigentlich die größte Zumutung oder die größte Herausforderung meines Glaubens, das wirklich für wahr zu halten, dass das geschehen wird. Die Menschen haben an Ostern das ein oder andere erlebt. Sie konnten das ein oder andere erzählen, was sie gehört haben, was sie vielleicht selbst gesehen haben. Aber Ostern begreifen, wirklich verstehen, Das ging bei allen erst los, als sie Jesus begegnet sind. Ganz persönlich, als Jesus ihnen diese Wahrheit noch einmal zugesprochen hat, als Jesus ihnen diese Wahrheit erklärt hat, auferstanden von den Toten. Und ich glaube, Ostern ist ein wunderbares Fest und ein Fest, wo man sich freuen kann, ein Fest, das Freude verbreitet, aber es muss einfach weit, weit mehr sein. Es muss ein Fest sein, an dem ich Jesus begegne, wo Jesus mir ganz persönlich das deutlich machen kann, er ist gestorben und vor allem er ist auferstanden für mich und für meine Schuld. Und das finde ich an diesen Geschichten eigentlich ja spannend, herausfordernd und irgendwie auch beruhigend. Wir wollen ja immer so gerne ein Konzept haben, was muss ich denn jetzt machen, dass ich Jesus begegne, dass ich das erlebe. Und da kann man, ja, da ist man sehr leicht in der Versuchung, ja, man kann ja gute Ratschläge geben, ja, geh in die Gemeinde, triff dich mit denen, die die gleichen Interessen haben. Und das Wort Gottes sollten wir ja auch lesen und beten hilft sicherlich auch. Und ich finde es eigentlich interessant, dass in all den Geschichten, bei diesen Menschen, die sich nach Jesus sehnen, von all diesen Sachen überhaupt nicht die Rede ist. Und dass die Menschen eigentlich auch gar nichts dazu beitragen können, dass sie Jesus finden. Es ist immer Jesus, der plötzlich da ist. Es ist Jesus, der auf diese Menschen zugeht und der ihnen begegnet. Das Entscheidende, ich glaube, das muss ich immer mehr lernen, das Entscheidende geht von Jesus aus. Er findet die Menschen. Er geht auf sie zu. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben, dass wir einfach das, was uns bewegt von diesem Ostergeschehen her, sei es in Bitte oder sei es in Dank und Anbetung vor unseren Herrn bringen.